Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Die Brandmauer steht. Die Brandmauer bröckelt. Ständig geht es um die Brandmauer. Und doch, so richtig klar ist es nicht, was eigentlich vor und hinter der Brandmauer los ist. Oder anders gefragt, was ist der Brand, vor dem die Brandmauer schützen soll? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir das Glück, mit jemandem zu sprechen, der sowohl die internationale Erfahrung als auch die wissenschaftliche Expertise mitbringt. Professor Dr. Reinhard Heinisch von der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Er ist ein führender Experte in der vergleichenden Populismusforschung, hat sowohl in den USA als auch in Europa geforscht und gelehrt und viel zu diesem Themengebiet publiziert. Seine Arbeiten sind interdisziplinär angelegt und verbinden Politikwissenschaft mit Kommunikationswissenschaft sowie Zeitgeschichte. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind, Herr Professor Dr. Heinisch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir beginnen einfach direkt mit der großen Frage, was ist das eigentlich, eine Brandmauer?
Also der Begriff der Brandmauer ist ein spezifisch deutscher Begriff, der aus der deutschen Politik kommt, aber verschiedene Länder haben ähnliche Konzepte. Das Urkonzept kommt ursprünglich aus Belgien. In Belgien haben sich seinerzeit die Parteien entschlossen, mit einer speziellen Partei nicht zusammenzuarbeiten. Diese Partei war damals, das war in den 80er, 90er Jahren, eine radikal rechte Partei, die sich komplett anders aufstellte als alle anderen. Und die Belgier nannten das einen Cordon sanitaire, also quasi einen Gesundheitscordon. Das bedeutete, keine Kooperation mit dieser Partei. Und die Belgier waren damit auch erfolgreich. Irgendwann haben die Wähler und Wählerinnen der Partei gemerkt, okay, wir werfen unsere Stimmen weg, wenn wir da jetzt eine Partei wählen, die aber nie an die Regierung kommt. Weil natürlich wollen die meisten, dass ihre Partei auch mitregiert. Und wenn eine Partei zu radikal ist oder wenn eben die anderen Parteien meinen, na, mit denen können wir nicht, das sind die Schmuddelkinder, dann kann man auch Parteien erziehen. Und diese Partei, Vlaams Blok hieß die damals, also der flämische Block, dann wurde daraus Vlaams Belang, das flämische Interesse. Aber auch der ging es nicht viel besser. Heute ist diese Partei nur noch ein Schatten ihrer selbst und, wenn Sie so wollen, diese belgische Brandmauer hat sich durchgesetzt. In Österreich gibt es den Begriff des Verfassungsbogens, ist nicht auch ein metaphorischer Begriff, und da gibt es dann auch eine rechtspopulistische Partei, die ist mal moderater, mal radikaler und dann ist sie mal aus Sicht der anderen Parteien vor und hinter dem Verfassungsbogen. Und im Deutschen wird das eben mit dieser Brandmauer definiert, das sind hier Bild aus dem Gebäudeschutz und die Brandmauer sozusagen soll uns retten vor einem Brand und die Brandmauer in der Demokratie soll die bestehende Demokratie vor einem demokratischen Brand retten, der dann das Gebäude zerstört, der unser Gebäude der Demokratie zerstört. Und naja, unsere Demokratie ist natürlich auch fragil, die ist auch noch nicht jetzt so alt, also die haben sich in Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg und in einigen Teilen Deutschlands und Osteuropas noch viel später etabliert. Und diese Demokratie ist unter enormem Druck. Und das ist eine spezielle Art der Demokratie. Und Parteien, die auf der anderen Seite der Brandmauer sind, sind jetzt nicht prinzipiell gegen Demokratie. Die würden ja auch sagen, na, wir sind die eigentliche Demokratie. Aber die sind gegen die Art der Demokratie, die uns eigentlich zu dem gemacht haben, was wir sind. Zu friedlichen, demokratischen, relativ gut funktionierenden Wohlfahrtsgesellschaften oder Wohlstandsgesellschaften. Und das ist die liberale Demokratie. Das ist immer eine Form der Demokratie, in der eben die Macht der Politik, aber auch die Macht des Volkes durch die Verfassung begrenzt ist. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich mache einfach, was die Leute wollen, egal was es ist, ich setze mich über die Verfassung hinweg, sondern in dem europäischen System der Demokratie muss die Politik der Verfassung folgen oder werden dem Volk, aber auch der Regierung über die Verfassung Grenzen auferlegt. Da gibt es eben bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten, über die sich dann auch die Politik nicht hinwegsetzen kann. Und es gibt eben jetzt Parteien, die sagen, na, da können wir uns hinwegsetzen, ist nur die Frage des Wollens und an dem entzündet sich das, um das jetzt metaphorisch zu verwenden. Und die Brandmauer ist hier die Grenze zwischen den Parteien, die die Verfassung respektieren wollen und jenen, die sagen, na, das Rad erfinden wir einfach neu.
Diese Brandmauer ist ja jetzt, könnte man sagen, zumindest in Deutschland, ja eigentlich in der Verfassung auch vorgesehen, in der wehrhaften Demokratie ist es ja möglich, Parteien zu verbieten, wenn man sagt, die möchte die Verfassung abschaffen. Wie unterscheidet sich das dann, eine Brandmauer gegenüber einer wehrhaften Demokratie?
Ganz klar, also Deutschland ist ja in der glücklichen Lage im Gegensatz zu Österreich. Österreich hat das eben nicht so und in Österreich sind verschiedene Verfassungswirklichkeiten möglich, weil es diese Art nicht gibt. Hat Deutschland die glückliche Lage, dass natürlich eine neue Verfassung im Zuge des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und diese Verfassung gibt jetzt nicht nur Spielregeln vor, dass es Wahlen zu geben hat, dass die Presse so einzustufen ist, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten stattfinden, sondern gibt auch einen Wertekanon vor, was man unter einer Demokratie versteht, ist eine wehrhafte Demokratie. Und das ist natürlich eine Reaktion und eine Folge auf den Hitlerfaschismus und die Katastrophe, die dann eben die gesamte europäische Neuzeit prägt. Und daher ist eine besondere Wachsamkeit eben in Deutschland vorhanden und besondere Wachsamkeit gegenüber rechtsradikalen und rechten antidemokratischen Bestrebungen, weil eben das Thema der deutschen Geschichte ist. Wären wir in einem anderen Land oder in einem anderen Kontext, hätten wir vielleicht eine linke Diktatur gehabt, würde das anders ablaufen. Aber diese Abwehrhaltung gegenüber einer Gefahr, die von rechts kommt und von rechts wiederum die Demokratie auflösen möchte, die ist eben sehr stark in Deutschland und die ist auch in Österreich stark, also ist in diesen Ländern stark, weil eben die historische Bedrohung eben von rechts kam. Wenn wir wahrscheinlich in Lateinamerika wären, da gibt es einen anderen Populismus. Und natürlich reagiert jedes Land auf die eigene historische Erfahrung und dadurch trifft das eben bestimmte Parteien mehr als andere und ist man hier besonders wachsam. Ich glaube, das muss man aus der Geschichte auch verstehen und das ist auch keine Zufälligkeit oder das ist jetzt nicht auch eine üble Absicht, dass man da bestimmte politische Interessen auswählt, sondern das erklärt sich einfach aus unserer Vergangenheit und ist an sich eine logische Konsequenz dessen.
Aber so wie diese Brandmauer in Deutschland fungiert oder zumindest besprochen wird, ist es ja so, dass diese Brandmauer eigentlich ein Konsens ist der etablierten oder der demokratischen Parteien, wobei dieses Label ja auch selber auferlegt wird. Wer ist demokratisch, wer ist nicht demokratisch und fremd auferlegt wird, wenn man dann sagt, man richtet da die Brandmauer. Wie kommt es zu dieser Entscheidung?
Also ich glaube, wir drehen so ein bisschen jetzt, also die Argumentation, das hört man ja immer wieder und da wird so ein bisschen, glaube ich, die Argumentation vertauscht. Und die Argumentation geht so etwa, da gibt es also jetzt eine Partei, wird gewählt, die hat viele Wähler und man müsste doch jetzt mal auf diese Partei zugehen, man würde ja diese Wähler und Wählerinnen ausschließen. Ich würde es umdrehen. Also zum einen leben wir in politischen Systemen, wo du 50% der Stimmen oder 50% der Sitze im Parlament plus einer Stimme brauchst, damit du brauchst also eine Mehrheit. Bis man diese Mehrheit hat, hat man prinzipiell mal gar kein Anrecht, sondern Regierungen brauchen eine Mehrheit. Und auch das Argument, ich habe mehr Wähler und Wählerinnen als die andere Partei, das ist schön und gut und das verbessert die eigene Verhandlungsposition, aber das ist keine Mehrheit. Also wir brauchen mal eine Mehrheit. Punktum. Und wenn ich keine Mehrheit habe, brauche ich Koalitionspartner. Ich muss mit anderen Parteien koalieren und es kann keine Partei gezwungen werden, mit einer anderen Partei zu koalieren. Also jede Partei kann sich selbst entscheiden, ob sie das tut oder nicht. Das ist ja Auftrag der Wähler. Ich meine, wenn ich eine Partei wähle und die Partei sagt mir vorher, na, mit denen möchte ich keine Koalition machen, dann wähle ich diese Partei und dann hat sie eine Meinungsänderung und koaliert mit der Partei, dann fühle ich mich ja als Wähler auch betrogen. Das heißt, die Wähler müssen sich ja auch darauf verlassen können, was die Parteien in ihre Programmatik schreiben. Und keine Partei kann gezwungen werden, mit einer anderen Partei zu koalieren. Zweiter Punkt ist, es geht den Parteien und Parteien. Die rechtspopulistischen Parteien, der Grund, warum man sie rechtspopulistisch nennt, warum man sie populistisch nennen, da ist der Populismusbegriff, den müssen wir kurz mal erklären, um dann so verstehen, warum das für andere Parteien so schwer ist, mit denen hier zusammenzuarbeiten. Populismus wird immer missverstanden, als ob es hier um einen Stil gäbe. Es gibt nämlich verschiedene Populismusbegriffe, aber in den Medien oder im öffentlichen Diskurs verwechselt man oft Populismus mit einer Art zu reden, sehr plakativ die Dinge zu nennen, sehr platt zu sein, komplexe Inhalte einfach zu erklären. das bezeichnet nicht den Populismus. Wenn wir in der Wissenschaft von einer populistischen Partei sprechen, dann steht hinter der Partei eine ganz bestimmte Ideologie. Und diese Ideologie geht wie folgt. Eine populistische Ideologie sagt, die Politik ist geteilt zwischen einem guten Volk auf der einen Seite und einer korrupten Elite auf der anderen Seite. Donald Trump spricht vom Draining the Swamp, also vom Trockenlegen des Sumpfes in Washington. Populistische Parteien bezeichnen die anderen Parteien alle als Systemparteien, alle als Teil einer korrupten Elite und sprechen den anderen Parteien kollektiv deren Legitimität ab. Wieso sollen also diese Parteien dann in der Situation der Regierungsbildung mit der populistischen Partei eine Regierung bilden? Ich kann ja gut verstehen, wenn ich im Wahlkampf als korrupte Partei oder als Partei bezeichnet werde, die sich gegen das Volk wendet, und wenn die Wähler der populistischen Partei als das wahre Volk bezeichnet werden und meine Wähler und Wählerinnen quasi das falsche Volk sind, na klar habe ich wenig Lust, mit denen zu kooperieren. Also diese Brandmauer ist nicht nur eine Folge, dass man, also das ist nicht eine Verschwörung gegen eine Partei, sondern wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch heraus, ist auch dem Stil oder der Rhetorik und der Ideologie geschuldet, die von radikalen Parteien kommt. Und daher tun sich die dann auch schwerer, Koalitionspartner zu finden.
Jetzt gibt es aber Politik ja auch im Kleineren. Also die Brandmauer wird ja auch beschworen, dass sie auch auf kommunaler Ebene am besten aufrechterhalten werden soll, in den Kreistagen, in anderen Bereichen, wo normalerweise Parteigrenzen gar nicht so üblich sind und auch Koalitionen nicht notwendig sind. Deswegen, weil einfach gemeinsam gearbeitet wird, Arbeitsparlamente. Was ist da der Grund, dass man da auch von einer Brandmauer spricht?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, und ich muss vielleicht auch dazu sagen, es steht natürlich jetzt einem Politikwissenschaftler nicht zu, hier Empfehlungen oder Ratschläge zu geben, weil letztlich ist das eine Entscheidung der Bürger, und Bürger haben immer die Möglichkeit, auch Parteien dann nicht zu wählen oder einer Partei die Stimme zu entziehen, wenn die Bürger glauben und Bürgerinnen glauben, die Partei macht nicht, was sie machen sollte. Wir haben in Österreich das ist ein bisschen anders. Das in Österreich gibt es ja wohl Koalitionen mit der österreichischen rechtspopulistischen Partei, der FPÖ. Diese ist aktuell in 5 Bundesländern in der Landesregierung. Ich habe sogar selber die Stefanie, eine Landeshauptfrau, bei mir sogar ihre Masterarbeit geschrieben, der FPÖ, und in Österreich gibt es einen Landeshauptmann, also quasi Ministerpräsident, wäre das bei Ihnen, der Steiermark, der FPÖ angehört. Das Problem dabei ist aber auch ein anderes. Man kann das auch umgekehrt sehen. Parteien überlegen sich ja auch, ob sie mit einer anderen Partei kooperieren sollen, nicht nur aus demokratischen Überlegungen oder weil sie auch vielleicht sich beleidigt fühlen, sondern natürlich überlegen sich Parteien auch, wie die strategische Position ist. Und da ist halt die Erfahrung, die internationale, dass wenn eine moderat-konservative Partei oder eine Mitte-Rechtspartei mit einer radikal-rechten Partei kooperiert, über kurz oder lang gibt es dann nur noch die radikal-rechte Partei. Da gibt es eben diesen Effekt, dass dann Wähler lieber zum Schmied als zum Schmiedel gehen. Und wenn wir uns in Europa das ansehen, da hatten wir ein großes Sterben konservativer Parteien. Sehen Sie nach Frankreich, sehen wir nach Italien, wo sich dann die radikal-rechteren Parteien durchsetzen. Und natürlich verstehe ich es, wenn sich bürgerliche Parteien fragen, naja, was bedeutet das für uns, wenn wir jetzt mit einer radikal rechten Partei kooperieren? Vielleicht verlieren wir dann unser Alleinstellungsmerkmal als staatstragende bürgerliche Partei, weil halt viele unserer Wähler halt eine wirklich radikal rechte Partei immer noch nicht wählen wollen. Die scheuen dann noch davor zurück. Aber wenn der Damm mal gebrochen ist, dann gehen die dann gleich dorthin, und der Damm kann natürlich auf der untersten Ebene brechen, auf der Gemeinde oder auf der Landesebene, und dann setzt sich das fort. Also da muss man ja auch Parteien verstehen, die eine strategische Überlegung anstellen, weil Parteien gibt's ja dazu, die gibt's ja, damit sie gewählt werden. Also Parteien sind keine Vereine für Gleichgesinnte, damit sich die dort treffen und gemeinsam lamentieren oder sich die Welt betrachten, sondern Parteien werden vom Staat unterstützt und finanziert, weil sie ein Angebot machen an Bürger und Bürgerinnen und weil sie gewählt werden wollen, weil sie in einen Wahlkampf gehen, und dieser Wettbewerb ist das Grundprinzip unserer Demokratie. Daher muss sich eine Partei immer so verhalten, dass sie ihre potenziellen Chancen verbessert und alles vermeidet, was ihre Wahlchancen verschlechtert. Und das kann durchaus eine Überlegung sein einer Partei, dass sie sagen, okay, das ist uns vielleicht zu heiß, mit denen kooperieren wir nicht, dagegen machen wir es lieber anders.
Demnach wäre ja praktisch nur die Auswirkung auf den Wahlkampf das Entscheidende. Aber wie sieht es denn mit der Politik aus? Die verändert sich doch auch, wenn man langfristig immer wieder mit populistischen Parteien zusammenarbeitet.
Ganz klar. Also natürlich, Wahlen haben immer Konsequenzen und es gibt dann zwei unterschiedliche Modelle. Wir haben einerseits ein Modell, das wir in Großbritannien oder in den USA sehen. Da ist die Situation so, dass quasi der Machtwechsel sehr rasch ist. Also in Großbritannien ist das ja so, dass es ja kaum Koalitionen gibt und es ist so abrupt, dass am nächsten Tag quasi man dem Premierminister schon die Möbel vor die Tür stellen würde, wenn der nicht bis Mittag aus der Downing Street auszieht. Und das ist eine Ratze-Fatz, ist dieser Übergang. In Deutschland und Österreich gibt es Wahlen und danach gibt es sehr lange Koalitionsverhandlungen. Österreich hat mir sogar einen Rekord jetzt, weil das also die Wahlen waren im September und die Regierung gibt es erst jetzt seit dem Februar. Und da kann man nicht sagen, das ist ja sehr undemokratisch. Also ich wähle jetzt und dann gibt es Monate später eine Regierung und das, was die dann Monate später aushandeln, ist ganz was anderes, als was da im Wahlkampf besprochen wurde. Und es gibt kein perfektes System. Beide Systeme haben Nachteile und Vorteile. Das System, das wir in Deutschland und Österreich haben mit Verhältniswahlrecht. In Deutschland ist es komplizierter, weil es ein Verhältniswahlrecht gibt, aber dann auch natürlich die Abgeordnete direkt gewählt werden. Aber das macht es sehr schwierig. Aber hier zielt es darauf ab, den Wählerwillen proportional abzubilden. Das heißt, es geht viel weniger um Mehrheiten, sondern es geht viel eher um eine Übersetzung des Wählerwillens. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Parteien habe, und bei der Wählerstruktur unterschiedlich ist und dann sich dann unterschiedliche Parteien zusammenfinden müssen, dann wird es halt schwierig, weil natürlich diese enorme Kompromisse schließen müssen. Und wenn unterschiedliche Parteien enorme Kompromisse schließen müssen, sind oft die Wähler und Wählerinnen unzufrieden, weil eigentlich niemand das bekommt, was er möchte. Nehmen wir an, wir haben in Österreich und in Deutschland die Situation, dass der Staat verschuldet ist. Jetzt sagt eine Partei, wir müssen die Staatsschulden bekämpfen, indem wir Steuern erhöhen. Die anderen sagen, nein, wir müssen die Ausgaben senken. Und beides gleichzeitig ist nicht möglich. Also wird es einen Kompromiss geben. Und Kompromisse werden natürlich immer von der einen oder anderen Warte als faul und problematisch empfunden. Und jetzt, je stärker radikale Parteien werden, wie wir es in Deutschland erleben, auf der einen Seite die Linke, auf der anderen Seite die AfD, desto geringer wird der Raum zwischen den Parteien des Zentrums, dass die sich finden können. Und daher gibt es eben im Zentrum diese schwierigen Koalitionen, sehr unterschiedliche Parteien, die immer um einen Kompromiss ringen müssen. Und für viele Leute sind Kompromisse halt ein bisschen faul oder anrüchig und entsprechen nicht dem, was sie sich eigentlich vorstellen. Und dadurch tun sich diese Regierungen dann auch schwer, so Ampelregierungen tun sich die dann auch schwer, die Leute zu begeistern, weil es halt keine klaren Richtungsentscheidungen gibt. Man muss sich aber auch immer sagen, das ist eben eine Folge der Zunahme radikaler Parteien, dass natürlich hier ein Teil des politischen Spektrums plötzlich rausfällt. Die stehen dann nicht mehr zur Verfügung zur Regierungsbildung, weil sie einfach zu radikal sind. Da müssen sich die anderen Parteien finden, über ihren Schatten springen und dann eine Politik verfolgen, die eigentlich niemanden so richtig zufriedenstellt. Also das ist eine Folge der Radikalisierung und das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Österreich, das sehen wir in verschiedenen Ländern. Und die Alternative dazu wäre nicht, eine radikale Regierung zu haben, aber das sehen wir auch gerade in den USA, was das bedeutet. Und das ist natürlich, kann irreversibel sein, weil dann enden wir mal in einem System wie Ungarn, wo halt dann der Premierminister immer der gleiche ist über die Jahrzehnte, also wo halt die Demokratie nicht mehr richtig funktioniert.
Wenn dann dieser Brand wirklich ausgebrochen ist, wir haben jetzt gehört, auf der einen Seite führt es dazu, dass die Parteien nicht mehr ganz so unterscheidbar sind, mehr Kompromisse schließen müssen, weniger Unterscheidbarkeit da ist. Auf der anderen Seite auch, dass von radikaleren Seiten immer mehr Forderungen gestellt werden können. Was ist denn dann, wenn die Brandmauer komplett wegbröckelt und es sozusagen beliebig geworden ist, ob die Populisten mit an die Macht kommen und man mit denen kooperiert und die strategische Entscheidung da ist, es doch gleich mit denen zu probieren?
Ja, das Problem ist, man weiß es nicht. Also das ist natürlich, das ist so das Spiel mit dem Feuer und dann ist es halt unklar, ob es je wieder zurückgeht. Das ist eben die große Gefahr, dass man das nicht experimentell vorher feststellen kann. Wir können nur sagen, dass in den Ländern, wo diese radikal-populistische Parteien Durchbrüche hatten, hat sich die politische Landschaft geändert. Siehe Italien, siehe auch Frankreich natürlich. Polen kann man es auch dazu rechnen, Ungarn sowieso. Und auch in Österreich sind die Rechtspopulisten tendenziell immer stärker geworden. Das hat aber in jedem Land gibt es auch noch andere Faktoren. Also es ist nicht so, dass man so einfach sagen kann, okay, das ist es jetzt, sondern das sind natürlich insgesamt relativ wenig Fälle und in jedem Land gibt es Spezifika, die gibt es besondere Verhältnisse. Da kommt es natürlich auch auf die handelnden Personen an und auch auf deren Tagesverfassung oder wie geschickt die vorgehen. Das ist eben komplex, aber tendenziell kann man sagen, wenn mal der Geist aus der Flasche ist, dann tut man sich schwer, den auch wieder in die Flasche zu geben. Und das hat eben damit zu tun, dass populistische Parteien gewisse Vorteile genießen. Populistische Parteien, wenn die in Opposition sind, sind sie in der Lage, sehr, sehr überzogene Forderungen zu stellen, weil sie sich in der Regel nicht an gewisse Konventionen halten. Also die können Dinge sagen, die können Tabubrüche begehen. Diese Tabubrüche bringen ihnen eine enorme Aufmerksamkeit, weil sie sich eigentlich was zu sagen trauen, das eigentlich nicht üblich ist. Wenn wir uns Donald Trump ansehen, der sagt dem Dinge, der in seinem ersten Wahlkampf sagte er, da fuhr er die Rolltreppe hinunter und sagte, also mexikanische Einwanderer sind lauter Vergewaltiger oder haitianische Einwanderer essen Haustiere und so weiter. Also das kann man als moderater Politiker der Mitte einfach nicht kopieren. Du kannst nicht dahinstellen und sagen, ah, das auch sagen. Dann würden ja deine Wähler und Wählerinnen in die andere Richtung davonlaufen. Dann waren Parteien, die ja lange Zeit am politischen Rand angesiedelt waren, waren lange Zeit auch von der Kommunikation über die etablierten Medien ausgeschlossen. Und die mussten sich dann alternative Medien suchen, mit denen sie mit ihren Wählern kommunizieren können und konnten. Und die sind daher sehr früh in soziale Medien gegangen und haben ein alternatives Medienökosystem aufgebaut, das jetzt in der Zeit der neuen Medien, der sozialen Medien nicht, das jetzt ihnen einen Vorteil verschafft, weil wir sehen, dass das Medienverhalten oder die Medienkonsumation zwischen jungen und älteren Leuten sich massiv unterscheidet. Also wer sieht sich am Abend noch die Abendnachrichten an? Das sind ganz bestimmte demografischen Gruppen nach Bildung, nach Alter und die übrigen haben ein anderes Medieninformationsverhalten. Und dort sind diese radikalen Parteien bereits präsent. Und wenn die in Opposition sind, ist es nicht viel leichter, hier Angriffe zu starten, kontroverse Themen aufzumachen, als zu sagen, nee, ist alles in Ordnung, wir machen das schon gut. Also der Angreifer hat da gewisse Vorteile auch, weil er dieses dann viel spannender ist. Und wenn das über Algorithmen funktioniert, klickt man eher das an, was dramatisch ist und spannend ist und weniger die Botschaft, die eben sagt, na, es ist alles okay, wir haben alles im Griff. Und wir sind auch in einer Zeit, wo viele Menschen einem enormen Veränderungsdruck ausgesetzt sind. Die Modernisierung, die Globalisierung führt zu enormen Veränderungen auf der Makroebene. Diese Veränderungen übersetzen sich oder filtern herunter auf die Individualebene, wo Menschen einem Druck ausgesetzt sind und permanent mit einer Veränderung in ihrer eigenen Umgebung umgehen müssen. Da gibt es Zuwanderung, da gibt es ökonomischen Druck, da gibt es also Unsicherheiten und Menschen, die weniger in der Lage sind, mit dieser Unsicherheit und diesem Druck umzugehen, sei das aus Bildungsgründen, sei das, dass sie einfach psychologisch da nicht so in der Lage sind, sei es, dass sie aus anderen Gründen auf diesen Druck reagieren müssen, da gibt es eben eine Tendenz, sich zu radikalisieren. Wenn ich das Gefühl habe, die etablierte Politik lässt mich im Regen stehen, sie kümmert sich nicht um mich, ich habe weniger Vertrauen in die handelnden Personen, dann öffne ich mich gegenüber anderen Botschaften. Und dann treten Parteien auf, die dir dann sagen, ich erkläre euch genau, was schiefläuft und wer schuld ist. Und die sind dann in der Lage, auch durch Wiederholung und durch das Herunterbrechen komplexer Inhalte in eher einfache Dosen, die immer wiederholt werden, dann eben eine andere Sichtinterpretation der Wirklichkeit aufzubauen. Man kann das bei Donald Trump auch sehr schön sehen. Und das verfängt sich natürlich. Und da wird auch sehr viel mit Emotionen gearbeitet. Etablierte Parteien gehen oft davon aus, wenn man ein rationales, oft ein ökonomisches Argument bringt, dann würde das sie schon verfangen und die Wähler und Wählerinnen würden danach reagieren. Auch in der Corona-Zeit hatte man oft nicht verstanden. Also da haben ja Leute Existenzängste und gibt es ganz tiefe Ängste gegenüber nach einer potenziell tödlichen Krankheit, wo man dann aber auch seine Lieben nicht sehen konnte. Und da kommt dann von der Regierung der Fünf-Punkte-Plan. Und in der Forschung meinen wir auch, das hat teilweise auch mit der zunehmenden Säkularisierung zu tun. Also früher war das halt mehr eine Aufgabenteilung, da gab es die Kirche und die Religion, die sich um diese tieferen existenziellen Fragen kümmerte und die Politik, die sich um diese ideologischen Punkte kümmerte. Jetzt leben wir großteils in säkularisierten Gesellschaften in Westeuropa, haben aber dennoch auch existenzielle Probleme und radikale Parteien sind auf einfach besser in der Lage, hier sehr emotionale oder emotive Antworten zu geben und das verfängt sich auch stärker. Und da könnte auch die etablierte Politik noch ein ganzes Stück weit lernen, wie man besser kommuniziert und wie man vor allem so kommuniziert, dass man Vertrauen aufbaut. Da liegt sehr viel schon auch in der Kommunikation und im Umgehen. Aber die Verunsicherung und das Erleben der Verunsicherung auf der individuellen Ebene ist eine Triebfeder der Radikalisierung in fast allen westlichen Staaten. Und das trifft die USA genauso wie Deutschland, Österreich oder andere Staaten Mitteleuropas betrifft.
Was würden Sie denn Lehrkräften mit auf den Weg geben, wenn die Diskussion in der Schule ist, warum braucht es denn eigentlich die Brandmauer? Wir wollen doch endlich mal das, was gemacht wird.
Ich glaube, wir müssen ein Verständnis aufbauen, was das System ist, in dem wir leben. Was ist jetzt unsere Form der Demokratie? Da gibt es einfach sehr, sehr großes Unverständnis. Wenn wir Leute fragen, was ist Demokratie, dann hört man sehr oft, ja, das ist Volksherrschaft, da herrscht das Volk. Das ist natürlich jetzt, stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht sehr hilfreich. Das hätte wahrscheinlich auch die Sowjetunion so gesagt. Es gibt ja kaum Staaten, die sagen, nee, da herrscht erst der eine Mann, sondern jeder sagt ja, auch jeder Diktator behauptet ja, dass er ja im Namen des Volkes herrscht. Die Frage ist immer, wie herrscht denn ein Volk? Es können ja nicht alle gleichzeitig auf Knöpfe drücken. Das heißt, wir müssen Verständnis wecken, was es bedeutet, in der Demokratie zu leben. Und hier ist der erste Punkt, dass unsere Form der Demokratie die liberale Demokratie ist. Das heißt, in der liberalen Demokratie ist die Macht der Regierenden, aber damit auch die Macht des Volkes, begrenzt durch Gerichte, durch die Verfassung. Und das spielt sich innerhalb dieser Verfassung ab. Populisten sagen, nein, 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 das Volk hat immer Recht. Das Volk darf nie begrenzt sein. Und das, was das Volk möchte, muss das Volk auch bekommen. Daher sind wir hier die wahren Demokraten, während die anderen sind korrupte Eliten. Also ein Viktor Orban sagte, nein, ich bin nicht gegen die Demokratie, ich bin gegen die liberale Demokratie. Ich vertrete ja eine wahrere Demokratie. Das Problem mit dieser wahren Demokratie ist, dass natürlich jede Demokratie Kontrollinstanzen braucht, weil natürlich etwas, was heute populär ist, morgen sich als Katastrophe erweisen kann. Also der Grund, warum unsere Demokratien so erfolgreich sind und seit dem Zweiten Weltkrieg wir relativ gut leben, ist, weil wir eben diese Kontrollmechanismen haben. Wir haben eben, die Amerikaner nennen es Checks and Balances. Also es kann sich nicht eine Idee, es kann sich nicht an einer Abstimmung, an einer Wahl, kann man nicht das gesamte Land ändern, sondern es gibt Spielregeln und das muss innerhalb der Spielregeln stattfinden. Das hat aber gute Gründe, weil wir damit verhindern, dass wir quasi eine Diktatur der Mehrheit bekommen. Dass wir eine Diktatur, weil es gibt ja immer eine Mehrheit und wenn die Mehrheit sich in allem durchsetzt, könnt ihr diese Mehrheit beim nächsten Mal verhindern, dass es jemals wieder Wahlen gibt. Und wir wissen auch, dass natürlich Dinge sehr populär sind, die sich dann aber als problematisch erweisen. Könnte ich Ihnen viele Beispiele nennen. Daher begrenzt die Verfassung die Macht der Regierenden und gibt es ihm diese Spielregeln. Und jeder, der diese Spielregeln ändern möchte, spielt so ein bisschen mit dem Feuer. Aber das ist das Versprechen der Populisten. Gehen wir ein gutes Beispiel ist, Thema ist Immigration. Immigration ist ein Riesenthema in allen europäischen Ländern und es ist ein Problem und es muss wahrscheinlich, müssen Mittel und Wege gefunden werden, das zumindest in Bahnen zu lenken und das rückzuführen. Aber dennoch haben auch Immigranten Grundrechte, weil eben in der westlichen Zivilisation, in den westlichen Demokratien alle Menschen, auch ein Immigrant oder jemand, der illegal ist und selbst Verbrecher, Immigranten sind jetzt keine Verbrecher, aber auch Verbrecher, die im Gefängnis sitzen, haben Rechte. Und es gibt eben keine Willkürherrschaft. Und daher müssen sich demokratische Politiker an diese Grundrechte halten, auch wenn diese Rechte manchmal frustrierend sind, auch wenn es dazu führt, dass wir nicht immer das bekommen, politisch, was wir eigentlich möchten. Und das ist nicht, weil es eine Verschwörung gibt, sondern weil natürlich es sinnvoll ist, dass sich ein Staat an das Recht hält und dass es keine Willkürherrschaft gibt. Warum? Weil ja auch ich einmal betroffen sein kann, kann ja auch eine Minderheit sein. Und ich kann mich ja dann auch darauf verlassen, dass der Rechtsstaat auch mich schützt. Jeder von uns kann mal in einer Situation sein, wo ich in der Minderheit bin, wo ich schwach bin und wo ich aber dann die Sicherheit des Rechtsstaates brauche und mich darauf verlassen können muss, dass es eben keine Willkürherrschaft gibt, sondern dass es einen Rechtsstaat gibt. Und wenn ich natürlich einmal eine Willkürherrschaft irgendwo zulasse, gibt es ja keine Garantie mehr, dass es dann beim nächsten Mal oder in der anderen Sache dann keine willkürliche Entscheidung gibt. Und wenn jetzt Entscheidungen des Staates vom Gutdünken des obersten Staatsführers abhängen, dann ist es eben keine Demokratie in unserem Sinn mehr. Und daher ist es so wichtig, diese liberale Demokratie aufrechtzuerhalten, aber es ist schwieriger zu erklären. Ich muss Schülern und Schülerinnen in der Schule erklären, das ist unsere Demokratie. Oder zweites Beispiel, das ist das Thema der Redefreiheit. Also wenn man sagt, ja, soll es eine Redefreiheit geben, sagen ja alle, natürlich, fantastisch. Und jeder glaubt, Redefreiheit meint, dass man selber jetzt auf der Straße sagen kann, ach, der Bundeskanzler ist ein Idiot. Das meint die Redefreiheit nicht. Redefreiheit schützt die unpopuläre Rede, schützt die Rede, die eigentlich niemand hören möchte. Die schützt nicht die populäre Rede. Aber es ist deshalb notwendig, weil natürlich auch die unpopuläre Rede, wie John Stuart Mill sagt das so schön, die Wahrheit scheint am hellsten, wenn sie mit der Lüge verglichen wird. Das heißt, die Demokratie ist ein System, in dem vieles gesagt werden kann. Und in dieser Freiheit, in diesem freien Austausch, kommen wir eben zu neuen Erkenntnissen, beziehungsweise sollte es nicht die Regierung sein, die entscheidet, was gesagt und was nicht gesagt werden darf. Aber Redefreiheit ist eigentlich die Freiheit der Rede der Minderheit. Und das sind alles Punkte, das müsste man in der Bevölkerung stärker verankern, weil Populisten genau dort ansetzen, weil die Mobilisierung oder die Agitation von Populisten geht genau davon aus, ah, da gibt es jetzt Journalisten und die schreiben was, was die meisten Leute nicht hören wollen. Oder da gibt es nicht gewählte Richter und diese Richter treffen Entscheidungen und diese Entscheidung, die entspricht nicht der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung, wie das Donald Trump gerade macht. Oder da gibt es irgendwelche Leute, die sagen ganz was Ungehöriges. Das entspricht überhaupt nicht dem gesunden Volksempfinden. Daher dürften die das nicht sagen. Wenn eine Bevölkerung weiß, dass das Teil unserer Spielregeln sind, ist sie viel besser vorbereitet und geht, glaube ich, geht dieser populistischen Propaganda nicht so bereitwillig auf den Leim. Und man lernt hier zu differenzieren. Zweiter Punkt ist natürlich auch, dass man versteht, dass für Menschen politische Inhalte sehr stark auch mit Emotionen verbunden sind. Wir hatten die Umfrage gemacht am Ende der ersten Corona-Welle in Österreich, also in unserem Institut, und kamen dann, die erste Corona-Welle verlief relativ glimpfig in Österreich, alle hatten ein relativ gutes Gefühl, und dann haben wir eine Umfrage gemacht und da hatten wir nur die Leute gefragt, wie krank habt ihr euch gefühlt? Also wie sehr habt ihr euch gesundheitlich betroffen gefühlt? Und dann haben wir plötzlich gesehen, dass es da 5 große Bevölkerungsgruppen gab und 2 Gruppen waren anders als alle anderen, die fühlten sich deutlich kränker. Und dann haben wir gesehen, wer sind das, welche Leute waren das, und sind wir drauf gekommen, das waren Nichtwähler und die Wähler der Österreichischen Freiheitlichen Partei, also unserer rechtspopulistischen Partei. Und es ist ja komisch, jetzt kann man ja nicht sagen, okay, also die Parteipräferenz ist ursächlich verantwortlich, wie krank ich bin. Da kann es ja keinen Zusammenhang geben zwischen der Krankheit, zu einem physiologischen Phänomen und der politischen Einstellung. Aber dennoch gab es diesen Zusammenhang, weil einfach diese Wählergruppen sich alleingelassen gefühlt haben, kein Vertrauen hatten in die Politik und in diesem sich alleingelassen fühlen, sich subjektiv kränker fühlten. Das zeigt uns einfach, dass die Politik viel stärker auf diese emotionale Komponente eingehen muss und sich viel stärker bemühen muss, Leute auch emotional abzuholen. Und ich glaube, da gibt es ein großes Lern- und Kommunikationspotenzial. Und das müsste nicht auch in der Schule beginnen, oder das müsste auch in der Pädagogie beginnen, dass man hier die Konzepte der Demokratie nicht einfach über rein rationale, geschichtliche Methoden vermittelt, sondern versucht es einerseits über Spiele sich anzueignen, dass man kritische Situationen diskutiert und dass man das viel stärker auch mit einem Empfinden, mit einer Emotion verknüpft. Da gibt es in Skandinavien ganz gute Beispiele und es gab auch hier, ich weiß nicht, wie das jetzt in den USA weitergeht, da gab es auch in den USA hier sehr gute Beispiele, wie man mit dem umgehen kann. Zum Beispiel, man schreibt eine Petition an einen Abgeordneten und schreibt über eine sehr persönlich erlebte Situation und dergleichen.
Also Emotionalisierung, mehr Verständnis auch schaffen für die demokratischen Spielregeln, für die Minderheitenregeln und zusammenkommen, um dann vielleicht auch mal die mehr von der bösen Intoleranz gegenüber den Populisten entgegenzutreten.
Würde ich unterstreichen, haben Sie sehr gut zusammengefasst.
Dann sage ich vielen Dank und vielleicht haben Sie noch eine Botschaft an die Lehrkräfte da draußen.
Also die Botschaft ist natürlich ganz klar, die Demokratie in Westeuropa oder in westlichen Ländern ist unter enormem Druck und ich glaube, Lehrkräfte haben die absolute Schlüsselrolle. Also es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entscheiden, inwieweit wir in der Lage sind, die Demokratie weiterzuführen. Und wir sehen natürlich eine massive Erosion auch bei jungen Leuten. Junge Leute, die keine Bindungen an etablierte Parteien haben, wenden sich neuen Akteuren zu. Und wir sehen, dass einfach hier Lehrkräfte die zentralen Vermittler sind und zentrale Autoritätspersonen sind, an die sich junge Leute wenden. Wir hatten auch eine Studie in Österreich dazu gemacht. Da besprechen junge Leute Politik mit ihren Peers und mit ihren Lehrern. Lehrern, vor allem Lieblingslehrer, haben einen ganz wichtigen Einfluss. Interessanterweise wird es am wenigsten mit Eltern besprochen. Und da sehe ich eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle bei den Lehrkräften. Auch den Studierenden zu helfen, wie sie den Schülern zu helfen und Schülerinnen, die Dinge zu interpretieren. Und ich glaube, da kommt es auf die Sprache an. Und Lehrkräfte, die natürlich auch in derselben Community leben, sind am ehesten auch dazu prädestiniert, zu verstehen und die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Also es ist ja für uns viel schwieriger, an Universitäten zum Beispiel uns vorzustellen, wie geht es einer Schülerin in Hamburg oder wie geht es einem Schüler jetzt in München oder in einem Ort, weil die Situation ja von Ort zu Ort leicht unterschiedlich ist. Man muss natürlich dann diese abstrakten Inhalte anpassen an die örtlichen Gegebenheiten, um die Schüler dann abzuholen und Schülerinnen abzuholen. Ich glaube, das können nur die Lehrkräfte. Ich wüsste nicht, wer diese Funktion sonst machen sollte. Und daher ist eine schwierige, aber unglaublich wichtige Tätigkeit.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir bedanken uns, dass Sie heute wieder zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.